Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. In der folgenden halben Stunde unterhalten wir Sie wieder mit Beiträgen unserer beliebten Wochenendrubriken. Doch zunächst hören Sie unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. In der Tschechischen Republik stand die zurückliegende Woche unter einem ganz besonderen Blickpunkt. Dem 35. Jahrestag der Ereignisse vom August 1968, als infolge der Invasion der Warschauer Pakttruppen in der Slowakei der unter dem Namen Prager Frühling eingeleitete Demokratisierungsprozess im Lande jäh gestoppt wurde. Zur Erinnerung an die damaligen Auseinandersetzungen und die dabei gefallenen Tschechen fanden am Donnerstag im ganzen Land mehrere Gedenkveranstaltungen statt. Bei dem Pietätsakt vor dem Gebäude des tschechischen Rundfunks bezeichnete der tschechische Premier Wladimir Spittler dabei den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten als den Beginn einer langen und brutalen Dunkelheit in der Tschechoslowakei. Der 21. August 1968 sei ein Beleg dafür, wie leicht man seine Freiheit verlieren könne und wie schwer es sei, sie wieder zu erlangen, betonte Spittler. Im nordböhmischen Liberec Reichenberg führten Ex-Präsident Václav Havel und Schauspieler Jan Čiska aus dem gleichen Anlass heraus eine einstündige öffentliche Debatte, an der rund 500 Menschen teilnahmen. Am Donnerstagabend wiederum konnte die hiesige Öffentlichkeit im tschechischen Fernsehen zum ersten Mal Aufnahmen von der im August 1968 durchgeführten Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates zur Invasion in der Tschechoslowakei sehen. Zum Jahrestag des verheerenden Hochwassers in Tschechien ist letzte Woche in Prag ein Textbildband über die schlimmste Flut in Böhmen seit 500 Jahren erschienen. In der bisher wohl einzigen Veröffentlichung auf Deutsch über die Überschwemmung der Moldau-Metropole hat der österreichische Verleger Harald Saalfellner mit vielen Farbbildern tschechischer Fotografen das damalige Geschehen dokumentiert. Unter großem Medienrummel ist am Dienstag beim mittelböhmischen Kreisgericht in Prag der Gerichtsprozess gegen den ehemaligen Finanzminister Ivo Svoboda und dessen Ex-Beraterin Babo Snobkova eröffnet worden. Beide werden der gesetzwidrigen Veräußerung des ehemaligen Kinderwagenherstellers Liberta beschuldigt, bei der sie finanzielle Mittel in einer Gesamthöhe von 5,6 Millionen Kronen, ca. 175.000 Euro, veruntreut haben sollen. Der tschechische Premier Wladimir Spittler hat am Mittwoch den Terroranschlag auf den UNO-Sitz in Bagdad scharf verurteilt. Die in Bagdad arbeitenden tschechischen Diplomaten und Experten werden in sichere Zonen umziehen und ihre Bewegung im Irak wird sich nach strengeren Regeln richten. Dies gab Spittler nach einem Treffen mit Außenminister Ciro Svoboda und Verteidigungsminister Miroslav Kostelka bekannt, auf dem über die Sicherheitsmaßnahmen beraten wurde. Der japanische Premier Junichiro Koizumi, der vom Mittwoch bis Freitag zu einem dreitägigen Besuch in Tschechien weilte, hat seinen tschechischen Amtskollegen Wladimir Spittler um diplomatische Unterstützung bei der Lösung des Nordkorea-Problems ersucht. Beide Premierminister einigten sich darauf, dass die Lage auf der koreanischen Halbinsel auf einem friedlichen und diplomatischen Weg gelöst werden und Nordkorea auf Kernwaffen verzichten muss. Dies wird auch in der gemeinsamen Erklärung über die strategische Partnerschaft zwischen Tschechien und Japan festgehalten, die beide Premierminister am Donnerstag in Prag unterzeichnet haben. Das war die Wochenschau von Radio Prag.
Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Regionaljournals. Bestimmt werden Sie sich noch an die verheerenden Überschwemmungen erinnern, von denen die Tschechische Republik genau vor einem Jahr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Tschechien und seine betroffenen Regionen bekamen danach Hilfe aus dem In- und Ausland. Unter den Ausländischen war die Unterstützung, die aus der Schweiz stammte, eine der größten überhaupt. Insgesamt hat die Schweiz damals 10 Millionen Schweizer Franken an tschechische Kleinunternehmer gespendet. Wie diese Hilfe nun genutzt wurde, das hat im folgenden Regionaljournal Dagmar Keberlova unter die Lupe genommen.
Unser Begleiter oder besser gesagt unsere Begleiterin auf der heutigen Reise ist Carola Gürtler, die von der Schweizerischen Botschaft aus die Hilfeverteilung und Verwaltung, die durch die DEZA, Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, organisiert wurde, hier in Tschechien geleitet hat. Sie fragte ich einleitend, seit wann die DEZA in Tschechien tätig ist und was das Hauptziel der geleisteten Hilfe war.
Wir sind hier seit Ende August, seit kurz nach der Hochwasserkatastrophe, und wir haben Programme umgesetzt, die im Wert von 10 Millionen Schweizer Franken oder rund 200 Millionen tschechischen Kronen sind. Wir haben uns hauptsächlich auf die Soforthilfe konzentriert, das heißt eigentlich in den ersten Wochen 4 Hilfslieferungen gemacht, die bei denen wir Entfeuchter geliefert haben, Trocknungsgeräte, Wasserextraktor oder Desinfektanten. Das waren insgesamt 4 Hilfslieferungen. Und dann haben wir uns dem Wiederaufbau gewidmet, das heißt, wir haben einerseits soziale Institutionen unterstützt, insgesamt 12 Schulhäuser, Altersheime, Kindergärten, wobei wir da einen Teil bezahlt haben, mit dem die Leute quasi die Elektrizität oder die Heizung wieder instand setzen konnten, die Fenster reparieren. Und das zweite Wiederaufbauprogramm, das ist dasjenige, eigentlich unser Hauptwiederaufbauprogramm, das ist die Unterstützung von Kleinbetrieben und privaten Landwirtschaftsbetrieben.
Und gerade diese Hilfe für die Kleinunternehmer und Bauern ist das Thema unserer Reise. Wohin sie geht und wem die Hilfe vor allem gewidmet war, dazu weiter Karol Gürtler.
Wir haben uns auf den Norden Tschechiens konzentriert, auf die Gemeinden in den Kreisen Ústí und Melnik. Es sind insgesamt 48 Gemeinden, die wir unterstützen. Wir haben eng mit den Gemeinden zusammengearbeitet und nach Kriterien Kleinbetriebe, also private Kleinbetriebe und private Landwirtschaftsbetriebe ausgesucht, ganz nach bestimmten Kriterien, die vom Hochwasser betroffen waren und die eine finanzielle Unterstützung brauchten. Und wir sind zu den Zahlen gekommen, dass wir 231 Kleinunternehmen und 88 Landwirtschaftsbetriebe unterstützen. Das heißt, wir geben ihnen dem Schaden angemessenes Darlehen. Das Darlehen ist allerdings während 5 Jahren zinslos und danach nur 1% verzinst und muss erst innerhalb von 10 Jahren zurückbezahlt werden. Die Rückzahlung erfolgt auch nicht an die DEZA, sondern an die jeweilige Gemeinde.
Das Geld wurde verteilt und nun macht Frau Gürtler ein Monitoring, wie die Bauern und Kleinunternehmer mit der Hilfe zufrieden waren. Mehr über die Verteilung des Geldes, Karol Gürtler.
Wir haben die Auszahlungen Ende März beendet. Das heißt, eine erste Umfrage konnte auch schon gestartet werden. Die meisten Leute haben das Geld eingesetzt in Reparaturen von Maschinen, in Kauf von Saatgut, in Wiederaufbau von zum Beispiel zerstörten Werkstätten. Wir haben auch den Eindruck gehabt bei diesen Leuten, die wir gefragt haben, dass es ein sehr erfolgreiches Programm war und dass eigentlich die Hilfe zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist und auch in der Form, wie sie gekommen ist, das heißt in der Form eines Darlehens, sehr hilfreich war.
Daher sind wir gemeinsam nach Nordböhmen gefahren, wo ich mit der Delegation der Schweizerischen Botschaft 2 Bauern besucht habe. Bevor wir die Bauern zu Wort kommen lassen, sagte mir Frau Karol Gürtler noch etwas, was den Empfängern der Hilfe neben der finanziellen Unterstützung selbst auch gut gefallen hat.
Das Interessante eigentlich an diesem Programm ist, dass das Geld, wie ich auch schon erwähnt habe, nicht an die DEZA zurückkommt, sondern an die jeweilige Gemeinde zurückbezahlt wird. Das heißt, die Gemeinde kann spätestens nach 10 Jahren von einer gewissen Summe profitieren und diese muss sie, das wurde vertraglich bestimmt zwischen der Gemeinde und uns, diese muss die Summe in die Unterstützung von sozialen Instituten wiederverwenden. Und diese Reziprozität hat auch bei den Kreditnehmern, ist eigentlich bei den Kreditnehmern auch auf Interesse und auf Befriedigung gestoßen.
Und wie waren die Bauern selbst mit der von der Schweiz geleisteten Hilfe zufrieden? Sehr zufrieden, sagen diejenigen, die wir besuchen. Die DEZA hat jetzt an die 80 Bauern und Kleinunternehmer ausgesucht, um einen repräsentativen Durchschnitt zu haben. Als ersten haben wir Herrn Miroslav Škoda in Libotenice besucht. Dieses Dorf liegt direkt an der Elbe und ein Teil von der Gemeinde wurde vom Hochwasser betroffen. Zu 100% verdient Herr Škoda seinen Unterhalt in der Landwirtschaft, und zwar mit Hopfen. Sein Feld verschwand im vergangenen August unter den Wasserfluten. Herr Škoda blieb ohne Ernte und die Anbaukonstruktionen sind teilweise zerstört. Aber auch heute noch könne er nicht genau die gesamte Höhe der Schäden abschätzen, weil sich diese erst noch zeigen wird im Laufe des Frühlings und des Sommers. Ein zweiter Bauer, den wir besucht haben, ist Herr Václav Bukowski in České Kopisty, einer Gemeinde, bei der zwei Flüsse zusammenfließen, und zwar die Oder und die Elbe. Seine Familie lebt seit 250 Jahren auf dem Grund. Herr Bukowski zeigte uns, bis wohin das Wasser heuer gestiegen ist. Dieses Hochwasser war bereits das fünfte, was sein Gut betroffen hat, seit seine Familie dort angesiedelt ist. Herr Bukowski baut vor allem Gemüse an, weil die Erde durch ihre Feuchtigkeit dafür wie geschaffen ist. Die Ernte hat er zu 100% verloren und sein Haus stand auch unter Wasser. Auch er hat mit dem Schweizer Darlehen nicht mehr gerechnet. Wozu hat er es genutzt? Als ihn Frau Göttl fragte, wie er insgesamt zufrieden war, hatte er sich sehr positiv geäußert. Auf ihre Frage, ob er beim nächsten Mal bevorzugen würde, dass dieses Geld über eine tschechische Institution, wie das Landwirtschaftsministerium beispielsweise, vermittelt wird, sagte er erschrocken, um Gottes Willen nein, dann würde er es nie bekommen. Man wisse doch, wie die fette Wirtschaft in Tschechien funktioniere. Anschließend fragte ich Karel Göttler, ob sie auch im Laufe der kommenden 10 Jahre, für die das Darlehen gegeben wurde, den Verlauf der Rückzahlung weiterverfolgen werden, sowie die endgültige Anwendung für gemeinnützige Zwecke in den jeweiligen Gemeinden.
Also wir werden sicherlich immer wieder Stichkontrollen durchführen, aber wir haben eigentlich einen sehr guten Eindruck bekommen, sowohl von den Kreditnehmern, was die Rückzahlung betrifft, als auch von der Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Und natürlich ist es möglich, dass gewisse Leute nicht zurückzahlen oder dass gewisse Gemeinden das Geld nicht in unserem Sinne verwenden, aber mit solchen Ausnahmen muss man immer wieder rechnen.
Soweit die heutige Ausgabe des Regionaljournals, in dem wir nordböhmische Bauern, die vom Hochwasser im August betroffen waren, besucht haben. Auf ein Wiederhören in 2 Wochen freut sich Dagmar Keberlova.
Nächstes Jahr wird das Tschechische Museum für Musik in einem renovierten Gebäude auf der Prager Kleinseite eröffnet. Im folgenden Spaziergang durch Prag informieren Martina Schneiberkova und Silja Schultheis über die Ausstellungen, die dort installiert werden sollen.
Spaziergang durch Prag. In den Ausgaben des musikalischen Spaziergangs durch Prag haben wir mit der Direktorin des Tschechischen Museums für Musik, Markéta Halová, bereits das noch nicht geöffnete Gebäude des Museums in der Karmelitská Straße auf der Prager Kleinseite besucht. Dabei stellten wir Ihnen unter anderem einige der wertvollen Musikinstrumente vor, die sich in den Sammlungen des Museums befanden. Erinnert sei beispielsweise an das Schicksal des letzten Produktes der Firma Steinweg, bevor diese in die USA übersiedelte und ihren Namen in Steinway umänderte. Dieses historische Musikinstrument, das im Depot in Theresienstadt aufbewahrt wurde, wurde leider während der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Sommer stark beschädigt. Die Mitarbeiter des Museums bemühen sich jedoch trotzdem, das wertvolle Instrument noch zu restaurieren. In den Sammlungen des Museums gibt es jedoch mehrere Gegenstände, die eine bewegte Geschichte haben. Markéta Halová dazu.
Jsou to zajímavosti, které teda, já, abych pravdu řekla, vyšly někdy knihy o osudech.
Es sind sehr interessante Geschichten, die mit den Instrumenten verbunden sind. Es wurden inzwischen auch Bücher über das Schicksal bestimmter wertvoller Musikinstrumente herausgegeben. Ich meine, dass wir künftig in unserem Museum auch eine Begleitveranstaltung über die Geschichte einiger Musikinstrumente organisieren könnten. Denn manchmal sind das richtige Krimis.
Die Sammlungen des Museums wurden vor allem durch Geschenke erweitert.
Někdy nám to darují lidé, kteří třeba vědí, že v rámci rodiny by k tomu neměl nikdo vztah.
Manchmal bekommen wir Musikinstrumente von Menschen geschenkt, die wissen, dass niemand in der Familie dazu eine Beziehung hat. Es passiert, dass das Museum etwas erbt. Zum Beispiel schenkte der namhafte Musikforscher Jarmil Burghauser dem Dvořák-Museum einen Teil seines Nachlasses. In den letzten Jahren kauft das Museum manchmal auch den einen oder anderen Nachlass auf. Auf diese Weise erwarb das Museum den Nachlass des tschechischen Komponisten Josef Bohuslav Förster. Das war der letzte der größeren Nachlässe namhafter tschechischer Musiker, die im Museum noch fehlten. Es gibt hier den Nachlass von Josef Suk, von Vítězslav Novák und begreiflicherweise aus der vergangenen Zeit auch Smetanas Nachlass im Smetana-Museum und den Nachlass von Antonín Dvořák in dessen Museum. Wir haben hier auch Gegenstände aus dem Nachlass von Oskar Nedbal. Der Nachlass von Leos Janáček befindet sich vor allem in den mährischen Museen.
In den Sammlungen des Museums befinden sich nun Kompositionen von Josef Bohuslav Förster. Außerdem wird hier auch die Korrespondenz des Komponisten aufbewahrt, der mit Menschen aus der ganzen Welt in Briefkontakt stand. Man findet hier Försters Korrespondenz mit Gustav Mahler, der Förster sehr schätzte.
A dokonce každou skladbu, kterou komponoval tehdy, když se více přátelili, tak dával Försterovi k posouzení předem, než to dal vlastně.
Als sie etwas mehr miteinander befreundet waren, legte Mahler jede seiner Kompositionen Förster zur Beurteilung vor, noch bevor das Stück aufgeführt wurde. Und Försters Meinung nahm Mahler sehr ernst. Ich würde sagen, dass wir Josef Bohuslav Förster als Persönlichkeit noch viel schuldig sind. Er wurde nie richtig wertgeschätzt. Förster war dabei noch ein wirklicher Renaissance-Mensch, der hochgebildet war. Er war ein hervorragender Musikkritiker und guter Komponist, aber auch ein sehr guter Maler. Vor einigen Jahren fand eine Ausstellung seiner Werke im Prager Musiktheater statt. Wir haben in unseren Sammlungen an die 670 Bilder von Förster. Er fotografierte während seiner Reisen nicht, sondern zeichnete Bilder.
Försters erste Frau Bertha Lauter war eine namhafte Sängerin und mit ihr reiste er sehr viel. Er passte seinen Lebensstil seiner Gattin an. Er war aber zugleich imstande, sich an das Milieu, sei es in Wien oder in Hamburg, zu gewöhnen. Von der kulturinteressierten Öffentlichkeit wurde er überall anerkannt. Margareta Hallová zufolge sind die Dokumente, die auch Försters ganze Familie betreffen, sehr interessant.
Víme, tak jeho otec už byl učitelem, skladatelem na Pražské konzervatoři.
Wir wissen, dass schon Försters Vater Josef ein Komponist und Lehrer am Prager Konservatorium war. Vorher unterrichtete er an der Organistenschule und war Lehrer von Antonín Dvořák. Josef Försters Bruder beteiligte sich entscheidend an der Musikentwicklung in Slowenien und wird dort sehr geschätzt. Viele Mitglieder der Familie Förster waren interessante Persönlichkeiten. Aus diesem Grund möchten wir eine Ausstellung eben über Josef Bohuslav Förster vorbereiten.
Wie bereits erwähnt, ist Josef Bohuslav Förster viel gereist. Im Jahre 1893 folgte er seiner Frau nach Hamburg. Als sie danach an der Wiener Hofoper engagiert wurde, kam Förster auch nach Wien, wo er am Konservatorium unterrichtete. Es ist zu erwähnen, dass unter seinen Studenten unter anderem der später berühmte Dirigent Gerd Seel war. Seit 1910 schrieb Förster für das einflussreiche Tagesblatt Die Zeit. Nach dem Ersten Weltkrieg zog er nach Prag um. Er wurde zum Professor am Prager Konservatorium ernannt. In den Jahren so 31 bis 39 war er Präsident der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Wegen seiner vielseitigen Begabung und seinem Einfluss bei Auseinandersetzungen im Kulturbereich wurde der tiefgläubige Komponist damals allgemein geachtet. Neben seinen zahlreichen symphonischen Werken ist Förster in Tschechien heute vor allem dank der berühmtesten seiner 6 Opern bekannt geworden, der Oper Eva. In einer Ausstellung über Josef Boleslav Förster möchte Marketa Hallwey im künftigen Museum für Musik auch eine Ausstellung über Hugo Böttinger organisieren, der ein berühmter Musik- und Kunstkritiker in der Zeit der Ersten Republik war. Eine Monographie über Hugo Böttinger wird zurzeit von einer Mitarbeiterin des Museums zusammengestellt. Böttinger war, wie die Museumsdirektorin betonte, ein Gegner des berüchtigten kommunistischen Musikexperten Zdeněk Nejedlý. Eine Ausstellung aus dem Werk von Hugo Böttinger möchte die Direktorin in Zusammenarbeit mit der Prager Nationalgalerie vorbereiten.
Nejenže by tady byla ta stálá obrovská expozice, která by měla přitahovat posluchače a návštěvníky.
Es wird hier nicht nur eine umfangreiche ständige Ausstellung geben, die alle Musikliebhaber anziehen soll, sondern wir möchten in einzelnen kleineren Ausstellungen auch das zeigen, was bisher in unseren Depots aufbewahrt wird und der Öffentlichkeit noch nicht gezeigt wurde. Ich meine, dass wir da noch mehrere Ausstellungssäle haben könnten, denn wir haben noch viel Material in unseren Sammlungen, das wir gerne ausstellen möchten.
Die ehemalige Kirche, deren Gebäude dem Museum zur Verfügung steht, war seit dem Mittelalter Bestandteil eines Klosters. Dies ist heute kaum mehr zu erkennen, weil das Klosterareal später in eine Fabrik verwandelt wurde. Es wurde dort eine Druckerei untergebracht. Heute soll das Areal in eine Pension umgebaut werden. Margita Hallwey hofft, dass auch die Umgebung des Museums entsprechend renoviert wird. Gleich am Eingang ins Museum wird es noch zwei Räume geben.
A tady ta průchozí část, tam bude kavárna. Rádi bychom udělali takovou tematickou.
In dem Gang wird ein Café eingerichtet. Wir möchten da gern ein thematisches Café haben und verhandeln deswegen mit einigen Herstellern von Musikinstrumenten, um den Raum entsprechend ausstatten zu können. Es ist wichtig, dass der Besucher schon beim Eintritt den Eindruck gewinnt, dass er sich in Räumlichkeiten befindet, in denen die Musik dominiert. Neben dem Café soll ein Laden eröffnet werden, wo Noten, Musikaufnahmen und verschiedene Souvenirs mit musikalischer Thematik, darunter auch Kopien einiger unserer Exponate, verkauft werden. Ich hoffe, dass ich Ihnen das nächste Mal noch mehr sagen kann, dass dann alles schon geöffnet sein wird.
Nach dem Gespräch mit der Direktorin des Tschechischen Museums für Musik, Markéta Hallwey, bleibt nur noch die heutige Quizfrage zu stellen, bei deren richtigen Beantwortung Sie eine CD gewinnen können. In der heutigen Sendung stellen wir Ihnen den vielseitigen tschechischen Komponisten und Musikkritiker Josef Bohuslav Förster vor. Falls Sie sich gemerkt haben, wie seine berühmteste Oper heißt, schreiben Sie es uns. Ich wiederhole die Quizfrage: Wie heißt die berühmteste Oper von Josef Bohuslav Förster? Ihre Antworten richten Sie bitte an Radio Prag, Vinohradská 12, Postleitzahl 120090, Prag 2. Aus den richtigen Antworten werden in 4 Wochen 3 Gewinner ausgelost, die mit einer CD belohnt werden.
In der letzten Ausgabe des musikalischen Spaziergangs fragten wir Sie nach dem tschechischen Komponisten, der als Vorkämpfer der Vierteltonmusik auch im Ausland bekannt geworden ist. Es war Alois Haber. Eine CD geht diesmal an
Andreas Konopka in Benz, Hans-Joachim Göre in Frankenthal und Thomas Überall in Schkeuditz. Herzlichen Glückwunsch.
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften und wünschen viel Glück beim Ratespiel.
Thank you.
Soweit der Besuch im Tschechischen Museum für Musik, bei dem Martina Schneiberkova und Silja Schultheiß ihre Begleiterinnen waren. Unser halbstündiges Programm ist gerade am Ende angelangt. Aus dem Studio verabschiedet sich von Ihnen Margareta Maurová. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás